Schuld an deiner Situation bist immer du selbst. Und wer die Schuld hat, hat die Macht. Also Macht im Sinne von Gestaltungsspielraum. Weil niemand löst deine Probleme. Das kannst nur du. Niemand ist für dein Glück verantwortlich. Das bist nur du. Und niemand interessiert sich für deine Probleme, denn die meisten sind doch froh, dass sie sie selber nicht haben.
Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem Wirtschaftspsychologen, Organisationsentwickler, Autor und Initiator der Bewusstseinsintelligenz, Holger Fuchs. Hallo Holger, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
Stefan, vielen Dank für die Einladung. Ganz spannendes Format, was du da hast.
Das freut mich. Ja, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Holger Fuchs. Ich bin Gründer und Inhaber der Leadership Pioneers GmbH. Ich bin Wirtschaftspsychologe, Unternehmensberater, Organisationsentwickler, Buchautor. Ich habe ein Buch geschrieben, beziehungsweise zwei Bücher geschrieben und so der Urheber des Begriffs der Bewusstseinsintelligenz. So, und mein Geschäft besteht im Grunde aus zwei Säulen. Die erste Säule ist das Entwickeln und für die Zukunft fit machen von Unternehmen und Organisationen. Allerdings nicht, wie es klassische Unternehmensberater machen. Ich kümmere mich in erster Linie nicht um Zahlen, Daten, Fakten, sondern vielmehr um Menschen, Emotionen und Motivationen, wenn man so will. Ich glaube, erst wenn dieser Bereich rund ist für die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, dann laufen auch die Zahlen gut. Die zweite Säule ist so das persönliche 1:1 Mentoring von Führungskräften. Hier kommt eher so der Verhaltenspsychologe in mir zum Vorschein. Wenn es dem Unternehmer oder der Unternehmerin nicht gut geht, dann meistens zeitversetzt auch dem Unternehmen nicht. Und vor allem im Mittelstand kann man da sehr viel Potenzial freisetzen, auch bei Führungskräften und vor allem auch bei denen, die eine Führungskraft werden wollen. Und für die beiden Säulen biete ich auch Workshops, Seminare und auch Events an, die eher so einen Infotainment-Charakter haben, einfach ums Wissen weiterzugeben.
Jetzt hast du auch gesagt, du hast auch ein Buch geschrieben. Um was geht's in dem Buch?
Ja, das Buchprojekt heißt Bewusstseinsintelligenz. Was ist Bewusstseinsintelligenz? Für mich ist es keine abstrakte Idee, sondern das größte Potenzial für uns Menschen, für persönliches und berufliches Wachstum. Warum ist das so? Wir sprechen ja ganz viel von Intelligenz. Da ist von IQ die Rede und auch von emotionaler Intelligenz, EQ. Aber wenn man so in die Wissenschaft reinguckt, gibt es noch ganz viele andere Intelligenzen, wie zum Beispiel der Rationalitätsquotient oder der spirituelle Intelligenzquotient, den ich auch ganz spannend und auch sehr, sehr gut finde. Ich glaube auch, dass all dieses Beschäftigen mit Intelligenz auch wirklich sehr wichtig und gut war. Aber in der aktuellen Weltsituation, finde ich, greifen diese Modelle zu kurz, weil sie einen entscheidenden Faktor auslassen. Und dieser Faktor ist das individuelle Bewusstsein des einzelnen Menschen. Und deshalb habe ich darüber ein Buch geschrieben, so aus der Erfahrung der letzten, ja, man kann sagen 25 Jahre. Das Buch hat im Grunde drei Hauptkapitel. Das erste ist, ich habe es mal Tagesbewusstsein genannt, mit den typischen Denkfehlern, die wir alle machen. Das Kapitel hat einen schönen Namen, wie ich finde. Ich habe es mal die dümmsten Fehler kluger Leute genannt. So einfach, was begegnet uns so im täglichen Leben? In welche Fallen tappen wir immer? Und wie kann ich diese Fallen künftig umschiffen? Dann geht es in das Unterbewusstsein rein. Unterbewusstsein, davon hat auch jeder schon gehört. Im Unterbewusstsein sitzen oft Blockaden, Stressoren, Traumen, die wir kennen, dann ist es relativ einfach, die auch wieder zu bearbeiten und im besten Fall loszuwerden. Aber tricky wird's bei den unbekannten Blockaden, die wir alle in unserem System haben. Und nur wenn das Tagesbewusstsein und das Unterbewusstsein für uns Menschen einigermaßen rund ist, also meine Philosophie ist, ganz rund werden wir das nie bekommen, weil dann wären wir ja keine Menschen mehr, dann wären wir, ja, würden wir uns in anderen Dimensionen bewegen. Sondern wenn diese zwei Faktoren rund sind, dann haben wir die Chance, in ein sogenanntes, ich habe es Überbewusstsein genannt. Was ist Überbewusstsein? So das Gefühl des Einsseins, der Zeitlosigkeit. Wenn du beim Zahnarzt bist und 5 Minuten eine Wurzelbehandlung hast, dann ist das relativ lang. Wenn du 5 Minuten mit der Frau deines Lebens zusammen bist, dann ist es relativ kurz. Also in diesem Überbewusstsein kommst du in einen Zustand, wo sich auch Raum und Zeit für dich auflösen. Und das ist so ein Raum, da gibt's kein Drama und da gibt's auch keine Struggles, da fühlt sich alles gut an. Und das, um es wieder pragmatisch zu machen, ist dann der Zustand, den du haben solltest, wenn du wichtige Entscheidungen treffen musst in deinem Leben. So, das ganze Ergebnis ist, dass du dadurch, wenn du dich um dein Bewusstsein kümmerst und auch guckst, wie kannst du denn dein Bewusstsein erweitern, bekommst du in deinem Leben einfach viel mehr Orientierung, Klarheit, Gelassenheit und eine große Portion Optimismus auch, ja, genau.
Das hat jetzt ja sehr viel auch mit Psychologie zu tun. Hast du das studiert oder wie kommst du an diesen Punkt, dass du dieses Buch geschrieben hast?
Ja, ich bin Verhaltenspsychologe, Verhaltens- und Organisationspsychologe. Und in der klassischen Psychologie gibt's ja auch ganz viele Richtungen und ich habe mich eher so der, ja, in der Wissenschaft nennt man den Zweig die humanistische Psychologie gewählt, und weil das für mich ein sehr pragmatischer Weg ist. Also ich bin kein Psychoanalytiker, der womöglich deine Kindheitsgeschichte analysiert. Mir geht's immer um pragmatische Lösungen, die tatsächlich im täglichen Leben sehr schnell auch zu Veränderungen und zu einer positiven Lebenshaltung führen, ja, Verhaltenspsychologie.
Also das heißt, aus dem Aspekt raus ist auch dann diese Beratung und das Coaching, was du machst, entstanden, dass du eben gesagt hast, ich habe Psychologie studiert, aber ich will mehr in das Praktische und wirklich Menschen direkt beraten.
Ja, ich war ja auch eine Zeit lang auf der anderen Seite des Schreibtisches. Ich war Führungskraft in einem internationalen Konzern, der auch sehr schnell gewachsen ist. Und das war auch ein tolles Unternehmen, wirklich eine richtig gute Firma. Aber ich habe dann irgendwann, bin ich ins Grübeln gekommen und habe mir die Frage gestellt, wo ist denn, welche Abteilung am erfolgreichsten und warum ist das so? Und der Schluss liegt nahe und ich will jetzt hier auch keine Binsenweisheiten verteilen oder äußern, aber unternehmerischer Erfolg oder auch Karriereerfolg für eine einzelne Person liegt immer am Menschen. Es liegt weniger an der Organisation, Erfolg beginnt beim Menschen. Und da habe ich mir überlegt, gerade in Unternehmen, Mittelstandsunternehmen, was kann man da konkret mit Hilfe der Verhaltenspsychologie tun, dass die Mitarbeitenden im Unternehmen auch ja mehr Kraft haben, mehr Optimismus haben, aber auch stressresilienter sind, nicht am Burnout entlang schrappen, ich sag's mal so, und ihr gegebenes Potenzial besser leben können. Und so ist der Erfolg von vielen Individuen im Unternehmen gleichzeitig der Unternehmenserfolg.
Jetzt hast du gerade Binsenweisheiten gesagt. Und mit Weisheiten, darum geht's ja in dem Podcast, vielleicht nicht um Binsenweisheiten, sondern um deine Weisheit, um deine Lebenserfahrung. Kommen wir doch mal zum eigentlichen Thema. Was ist denn die erste Weisheit, die du mitgebracht hast?
Der Sinn des Lebens ist, werde so, wie du gemeint bist. Ich gehe mal ganz fest davon aus, dass jeder von uns, jeder, der hier lebt, so eine Art Lebensauftrag hat. Ob bewusst oder unbewusst. Also so ein einzigartiges Talent, eine einzigartige Fähigkeit oder ein Impuls, eine Inspiration, was er gerne hier in seinem Leben an andere Menschen weitergeben möchte. Da bin ich sehr, sehr davon überzeugt, von diesem Gedanken. wenn dir dieser Lebensweg oder dieser Lebensauftrag bewusst ist, dann ist es relativ einfach. Gucken wir mal auf Sportler zum Beispiel. Ich hatte sehr viel mit Sportlern zu tun, die ich teilweise gecoacht habe. Da ist das Ziel immer klar. Deutscher Meister, Vereinsmeister. Und wenn man in Profisport geht, dann ist die Rede vom Weltmeisterschaft oder von Olympiasieg. Bei Sportlern beispielsweise ist der Lebensauftrag oder das, was sie gerne realisieren würden, relativ klar. Aber bei, ja, das ist jetzt so die Ausnahme. Schwierig wird's, wenn dir als Mensch nicht so richtig bewusst ist, was ist eigentlich dein Lebensauftrag. Und dann kann's manchmal etwas dauern, bis man diesen Auftrag erkannt hat. Dann nicht ungeduldig werden, weil der Auftrag zeigt sich irgendwann früher oder später. Ich hatte ja auch viele unterschiedliche Berufe bisher her. Es hat eine gewisse Strecke gedauert, bis ich dann meine Passion gefunden habe. Von außen betrachtet war ich zwar immer erfolgreich, wenn man das so in normalen Maßstäben messen möchte. Also ich war immerhin Vorstand und in der obersten Führungsebene in diesem Konzern. Und nochmal, war ein tolles Unternehmen. Aber ich habe mich trotzdem nicht glücklich gefühlt und ich war permanent unzufrieden. Und diese permanente Unzufriedenheit wird sich irgendwann auch auf deinen Gesundheitszustand auswirken. Also ich hatte früher 15 Kilo mehr auf den Rippen, als ich heute habe. Und ich hatte eine Körperspannung wie eine Wanderdüne. Also es sind wirklich viele, viele Dinge haben gelitten, bis ich dann die Entscheidung getroffen habe, ich muss grundsätzlich mein Leben ändern. Ich muss wieder in einen Zustand der Zufriedenheit und der Freude kommen. Und das war mir da in diesem Unternehmen mit dieser Struktur, die ich davor gefunden habe, nicht möglich.
Hast du da einen Tipp, wie man das angehen kann? Also du hast jetzt für dich beschlossen, in diesem Unternehmen, so wie es gerade ist, werde ich nicht glücklich. Aber wusstest du dann schon, was du tun musst, um glücklich zu werden? Oder bist du dann in den Prozess gegangen, um herauszufinden, was dich glücklich macht?
Letztere, Stefan, sehr kluge Frage, weil die Sicherheit, die ich hatte, war, dass ich dieses Leben, das ich da geführt habe, nicht mehr führen wollte, weil ich war den ganzen Tag in Besprechungen, ich habe mich mit Compliance-Themen auseinandersetzen müssen. Mein Leben hat sich in Besprechungsräumen abgespielt. Ich wollte das für mich nicht mehr und habe aber ganz sicher gewusst, ich muss da raus. Jetzt kommt ein Haken dabei. Es gibt diesen schönen Satz, there is no free lunch. Für alles, was du entscheidest, musst du einen Preis bezahlen. Und der Preis bei mir war, einfach den Mut aufzubringen, ein weiteres Mal ins kalte Wasser zu springen, den Beruf zu wechseln, mein Spielfeld zu wechseln. Und es betrifft ja nicht nur Karrierefragen oder unternehmerische Fragen. Das ist ja auch in unserem Leben im Grunde immer so. Wenn du mit deinem Partner nicht glücklich bist oder deiner Partnerin, musst du dir überlegen, woran es denn liegt. Wenn du in diesem Land, in dem du wohnst, nicht mehr sein willst, dann musst du überlegen, wo will ich denn dann hin? Aber du musst Entscheidungen treffen und du musst konsequent sein. Wichtig dabei ist, es bringt dir leider nicht viel, wenn du da zu sehr auf andere hörst, weil niemand anders in deinen Schuhen geht. Und was auch andere von dir denken könnten, geht dich im Grunde nichts an. Also viele, wie ich dann aus diesem Konzern ausgestiegen bin, haben mich tatsächlich, ich glaube, die haben auch ein bisschen an meinen Geisteszustand gezweifelt, weil sie gesagt haben, Holger, du hast so hart gearbeitet und jetzt, wo das alles läuft, wo du quasi die Früchte deiner Arbeit ernten könntest, verlässt du das Unternehmen. Ja, weil niemand von außen beurteilen kann, wie es bei mir im Inneren aussah. Und einfach konsequent sein. Es gibt einen Schriftsteller, der Gerhard Hauptmann, der hat mal was Kluges gesagt. Der hat gesagt, sobald jemand in einer Sache Meister geworden ist, sollte er in einer neuen Sache Schüler werden. Und der Gedanke hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also neugierig bleiben, konsequent sein, auch mal ein Risiko eingehen, experimentieren, nach vorne schauen. Du wirst erst wissen, wo der Weg dich hinführt, wenn du den ersten Schritt machst. Das ist ja wieder so eine Binsenweisheit, aber es ist natürlich auch sehr viel Wahres dran. Ich empfehle immer so die Stanford-Rede von Steve Jobs, diese berühmte Connecting the Dots-Rede, die bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Das Leben wird nach vorne gelebt und nach hinten verstanden. Also wenn du gehst und dann zurückschaust, dann werden dir viele Dinge, die dir in der Vergangenheit passiert sind, auch relativ schnell klar, warum sie passiert sind.
Jetzt hast du in einem Satz, in der Aussage, in der Erklärung zu meiner Frage nochmal ganz viele andere Weisheiten gebracht. Also ich glaube, da kann man schon sehr viel mitnehmen. Und ja, wie eingangs gesagt, es geht um Weisheiten. Was ist denn deine zweite Weisheit?
Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Das war jetzt die höfliche Variante. Ich glaube, der Satz kommt von dem Komiker Heinz Erhardt. In meiner Sprache, in meinem Sprachmodus heißt es immer, free your mind and your ass will follow. Was will ich damit sagen? Wir sind ja so oft in unseren eigenen Denkmustern, in unseren Gewohnheiten, in unseren Reaktionen so tief gefangen, dass wir es zum einen selbst nicht mehr merken und zum anderen hat es großen Nachteil, weil du dann die vielen Chancen, die dir auch das Leben bietet, nicht erkennen und wahrnehmen kannst. Jetzt im Buch zum Beispiel habe ich ein paar so typische Beispiele mal gebracht, die jeder von uns schon mal erlebt hat. Das eine ist jetzt ein Begriff, der kommt eher aus dem Unternehmerischen, aber der trifft auch auf unser Privatleben zu. Das ist dieser sogenannte Sunken Coast Fallacy. Die Nichtfähigkeit, Dinge loslassen zu können, weil du glaubst, du hast schon zu viel in diese Sache investiert, um sie loslassen zu können. Also ich habe festgestellt, dass viele Menschen lieber einen Fehler, von denen sie im Inneren wissen, es ist ein Fehler, dass sie diesen Fehler lieber aufrechterhalten, als das Risiko einzugehen, in etwas Neues zu gehen. Das ist so ein typisches Denkproblem oder der Bestätigungsfehler, Confirmation Bias genannt in der Verhaltenspsychologie. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn du davon überzeugt bist, dass alle BMW-Fahrer Raser sind, dann wirst du auch nur BMWs sehen, die mit einem Affentempo und die an der Autobahn vorbeischießen. Oder wenn jemand behauptet, alle Muslime wären Islamisten, dann ist es bei solchen Leuten sehr schwer, sie vom Gegenteil zu überzeugen, weil sie nach Argumentationen suchen, um ihre eigenen Überzeugungen zu bestätigen. Das ist so ein Bestätigungsfehler. Oder du sagst, die Frauen reagieren immer so emotional, was natürlich vollkommener Unsinn ist. Aber wenn du davon überzeugt bist, dass es so ist, wird es schwer werden, aus diesem Denkmuster rauszukommen. So, und auch das ist irgendwie nicht so schwer zu reparieren, in Anführungszeichen, weil wenn dir bewusst ist, dass du manchmal in deine eigenen Denkfehler tappst, dann wirst du sie auch schneller erkennen und dann wird sich allein schon durch dein geändertes Denken dein Leben ändern müssen, weil du viel bewusster und mit offeneren Ohren durch die Welt läufst.
Und wie kann man diese Denkfehler erkennen? Also wie kann ich das erkennen, dass ich genau jetzt wieder in so eine Falle getappt bin?
Weil dir, jetzt wird es vielleicht ein bisschen philosophisch, weil dir das Leben immer wieder die Aufgaben, die du für dich noch nicht gelöst hast oder im Kopf und im Herz noch nicht rund gekriegt hast, immer wieder bekommst. Du wirst immer wieder in die gleichen Fallen tappen, bis du irgendwann mal vielleicht drüber stolperst. Also ich sehe es jetzt so aus der Praxis. Frauen beispielsweise, die in ihren Beziehungen unglücklich sind, gilt natürlich auch für Männer, ist doch ganz klar. Aber dann immer wieder den gleichen Typ an Partnern anziehen. Das ist so ein typisches Beispiel. Und da ist die Grenze zwischen Tagesbewusstsein und Unterbewusstsein schon ganz dünn. Diese Beispiele zum Beispiel, die gehen schon eher ins Unterbewusstsein. Also räum dein Unterbewusstsein auf. Ne? Auch diese Dinge, die da versteckt sind. Das ist ja wirklich die Schwierigkeit dabei, ist ja, im Unterbewusstsein sind auch viele Stressoren drin, die du nicht kennst. Aber die Verhaltenspsychologie, die hat ganz viele neue Tools. Das sind viele Sachen in den letzten Jahren und Jahrzehnten entstanden, die dir dabei helfen, auch Blockaden loszuwerden, die du kognitiv nicht weißt oder von denen du nicht weißt, dass du sie hast. Und das ist auch nichts Ungewöhnliches. Ich glaube, jeder Mensch hat diese Blockaden. Wenn ich sie weiß, kann ich sie bearbeiten. Wenn ich sie nicht weiß, muss ich eben einen alternativen Weg gehen, um es aufzulösen. Und je mehr du in deinem Unterbewusstsein aufräumst, desto schneller und nachhaltiger wird sich auch dein Leben zum Positiven verändern. Es geht nicht anders. Es ist fast schon ein Naturgesetz.
Und was wäre da der erste Schritt, wenn ich jetzt sagen will, okay, finde ich super, ich will jetzt mein Unterbewusstsein aufräumen, wie du es gerade genannt hast. Was wäre da der erste Schritt, um das zu machen?
Am besten mein Buch lesen, da ist eine Anleitung drin, wie es geht oder Möglichkeiten, wie man sich der Sache nähern kann. Aber ich glaube, ganz pragmatisch ist es einfach mal so, man kann sich mal hinsetzen, kann mal in die Vergangenheit schauen und kann mal für sich selbst reflektieren, wo hat mir denn das Leben gezeigt oder wo hat mich das Leben an Grenzen geführt? Welche Aufgaben und welche Situationen konnte ich nicht meistern? Das geht natürlich auch im Positiven. Wenn du sagst, ich hatte mal in meinem Leben eine schwere Situation, wie bin ich denn da durchgekommen und was hat mir da rausgeholfen? Und allein diese kleine Denkübung bringt dich schon auf die Spur. Also ich glaube, es würde den Rahmen des Podcasts sprengen, wenn ich jetzt aufzähle, was alles geht. Es geht viel, Stefan, aber der erste Schritt ist immer, sich zu überlegen, wo komme ich her, wo gehe ich hin und was hat mich bisher aufgehalten, tatsächlich mein Leben zu führen, wie ich es mir in meinem Ideal auch vorstellen kann. Und ich glaube, ich kann da auch ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Mein Leben war echt ein extremes Leben, ne? Ich hatte nie so ein Durchschnittsleben, wo immer alles gleichmäßig kalt oder gleichmäßig warm war. Also ich hatte schon wirklich ein paar extreme Erlebnisse, ein Nahtoderlebnis. Und wenn du mal eher tot als lebendig warst, dann werden für dich sich die Prioritäten auch neu sortieren. Um Gottes Willen, bitte, es muss kein Extrembeispiel sein, das war jetzt extrem, aber es sind ja auch oft die Kleinigkeiten, die sagen, oh, jetzt bin ich schon wieder an den falschen Partner oder Partnerin gelangt oder jetzt bin ich in meiner Arbeitsstelle wieder nicht glücklich geworden, dass man einfach reflektiert, woran kann es denn liegen? Und dann käme ich möchte dir nicht vorauseilen, Stefan, aber dann käme ich schon zu meiner dritten Lebensweisheit, wenn es dir recht ist.
Genau, ich wollte nur mal kurz sagen, das Buch, also den Link zum Buch verlinke ich natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr dann auch nochmal die genaue Anleitung lesen. Und jetzt können wir gerne zur dritten Weisheit kommen.
Danke dir. Die dritte Weisheit aus dem, was ich bisher gesagt habe, führt zu einem vielleicht unangenehmen Thema, aber die dritte Lebensweisheit: Werde radikal eigenverantwortlich. Radikal kommt ja etymologisch von Radix und Radix ist die Wurzel. Also das, was dich ausmacht als Mensch, das, was du bist, das, was dich besonders und einzigartig macht, nichts, aber auch gar nichts passiert in deinem Leben zufällig. Das Fällige fällt dir zu. Im Positiven wie auch im Negativen. Du bist immer, immer, immer dafür verantwortlich, was dir passiert. Auch wenn man es vielleicht nicht gern hört oder nicht wahrhaben will, Karma is not a bitch. Es ist einfach nur Ursache und Wirkung. Also wenn du die richtigen Ursachen setzt, wirst du auch eine richtige Wirkung bekommen. Oder um mal dieses positiv-negativ wegzulassen, am Ende des Tages ist alles, was dir passiert, eine Erfahrung, die dich weiterbringen kann. Aber auch wenn mal was schiefgelaufen ist, dann geh den Weg umgekehrt, guck dir die Wirkung an, sprich, was ist deinem Leben gerade los? Und dann überleg mal, welche Ursachen du selbst dafür gesetzt hast, dass dein Leben gerade so ist, wie es ist. So, und dann wirst du sehr schnell rausfinden, Schuld an deiner Situation bist immer du selbst. Und wer die Schuld hat, hat die Macht. Also Macht im Sinne von Gestaltungsspielraum. Weil niemand löst deine Probleme. Das kannst nur du. Niemand ist für dein Glück verantwortlich. Das bist nur du. Und niemand interessiert sich für deine Probleme, denn die meisten sind doch froh, dass sie es selber nicht haben. Klingt alles sehr schwer und vielleicht auch etwas negativ, aber im Grunde ist es eine ganz, ganz arg positive und konstruktive Haltung. Es kommt nämlich auf deine grundsätzliche Haltung zu den Dingen an. Und das kann auch sehr viel Spaß und Freude machen, weil du siehst ja, wenn du dich mit den Dingen beschäftigst, wie sich dein Leben rasant verändern kann, wenn du es ernst meinst. Es können auch kleine Veränderungen sein, Schritt für Schritt für Schritt. Am Ende geht es darum, dass du dir die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückholst. Und ja, das hat wieder was mit Eigenverantwortlichkeit zu tun. Sich auf sich selbst verlassen und einfach die Schritte gehen, auch wenn sie manchmal vielleicht unangenehm erscheinen.
Auch da wäre jetzt die Frage, was sind denn dann so die Schritte, mit denen ich anfange? Also gibt es dann da so, es gibt ja so Sachen wie, dass man so ein Tagebuch führt, um so zu sehen, was war gut, was war schlecht. So Sachen, würdest du sowas empfehlen oder ist es eher wirklich, dass man sich konkret der Schritte bewusst wird?
Ich glaube eher Letzteres. Also Tagebuch führen ist zum Beispiel eine ganz tolle Angelegenheit, weil du einfach deinen Tag nochmal reflektierst und dann auch siehst, was lief denn gut, was lief denn schlecht. Ich komme immer wieder auf den Punkt des Unterbewusstseins zurück und da in die Abteilung unbekannte Blockaden und Stressoren, weil du kannst so viel an der Oberfläche arbeiten, auch im kognitiven Bereich, und dann tappst du immer wieder in Fallen und dann ist die Frustrationsrate oftmals hoch, weil du sagst, jetzt habe ich doch schon dies gemacht, jetzt habe ich dieses Seminar gebucht, jenes Buch gelesen, da einen Vortrag besucht, da einen YouTube-Film angeguckt, aber du kriegst oft dann die Veränderung nicht hin. Und das ist für mich immer ein Anzeichen, dass da im Unterbewusstsein was schlummert, was aufgelöst werden will. Weil nur wenn du das im Unterbewusstsein rund hast, kann es auch quasi vom Herz ins Hirn gehen. Und wenn es im Hirn ist, dann wirst du es auch irgendwann umsetzen und wirst eine Veränderung spüren. Also ich glaube, das größte Potenzial, das wir Menschen derzeit haben auf der Welt, wo sich so viel ändert, wo wir so viel Veränderung sehen und auch Unsicherheiten sehen, ist das Besinnen auf sich selbst, seine eigenen Energien unterschiedlichster Art und Weise zu harmonisieren, in Balance zu kommen und auch so eine innere Stärke wieder zurückzubekommen, dass uns hier der Wind der Veränderung nicht wegweht, ne? Dass du einfach für dich geerdet bleibst und optimistisch bleibst, erwartungsvoll bleibst, um es mal so zu formulieren. Aber ins Unterbewusstsein gucken ist immer eine gute Idee. Ich halte nicht so viel von diesen Erfolgsmethoden, die oftmals propagiert werden. Oder wenn man sich mal so in den Social Medias umguckt, da gibt's ganz viele Leute, die da was zum Thema Spiritualität erzählen, was ich für eine ganz, ganz wichtige Sache halte. Aber auch da gibt's kein freies Mittagessen. There is no free lunch. Da wird viel erzählt über Manifestation oder wie du das und das in dein Leben ziehst. Kann schon sein. Aber ich glaube, dass das eher ein Zufallsprodukt ist, weil wirkliche Veränderung und ein spirituelles Bewusstsein kriegst du auch nur dann, wenn du in dein Innerstes guckst und schaust, was da noch nicht so ganz rund läuft.
Ich finde es total spannend, weil alle drei Weisheiten eigentlich genau darauf abzielen, dass du sagst, man soll so werden, wie man gemeint ist. Das bedeutet aber auch, dass man nicht alles glauben darf, was man selber denkt, und dass man im Schritt 1 radikal eigenverantwortlich werden muss.
Ja, man muss nicht, ne? Man muss gar nichts, ne? Das ist ja auch so ein Ding im Leben, ne? Wer sagt dir denn, dass du was musst? Du musst gar nichts. Aber du kannst wollen, und wenn du willst, kannst du viel bewegen. Dann ist dein Hebel ganz groß. Weil auch viele, ich sehe es ja tagtäglich, ich spreche ja mit, und bitte, ich meine es wirklich absolut wertfrei, ne? Ich spreche mit dem Toilettenmann genauso wie mit dem Vorstandsvorsitzenden, ne? Und die haben alle ihre Struggles. Es heißt nicht, dass du automatisch glücklich bist, wenn du irgendwo Vorstandsvorsitzender bist und vielleicht in einer schicken Villa auf irgendeiner schönen Insel lebst. Das ist toll, wenn du das hast. Also ich freue mich über jeden, der extrem erfolgreich ist. Aber es ist kein Garant, dass du auch innerlich glücklich und zufrieden bist. Und ich habe, glaube ich, schon einige Menschen am Fließband getroffen oder tatsächlich den Toilettenmann getroffen, der in sich glücklicher, zufriedener und gelassener war als der sprichwörtliche Konzernvorstand oder Konzernvorständin. Also es kommt immer darauf an, was ist denn für dich als Mensch erstrebenswert? Welches Leben willst du führen? Was ist für dich der Idealzustand? Und wenn du den irgendwann definierst und für dich eben diesen Grad an Bewusstsein erreicht hast, dann hast du ein ganz großes Werkzeug, einen ganz langen Hebel, kannst in deinem Leben wirklich sehr viel bewegen. Es ist nicht so, dass der Einzelne nichts bewegen kann. Das halte ich auch für so einen typischen Denkfehler.
Das wären jetzt schöne Worte zum Abschluss gewesen, man erstmal für sich selbst rausfinden, was man will. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
Lerne früher dich selbst zu lieben. Ich habe viel zu viel Zeit damit verbracht, mir Gedanken darüber zu machen, was andere Menschen von mir halten könnten. Und habe mir zu viel Gedanken gemacht von dem, was ich kann und von dem, was ich nicht kann. Es hat vielleicht auch mit meiner persönlichen Geschichte ein bisschen zu tun, also aus dem Eck, wo ich herkomme. Ich sage jetzt mal, es ist nicht das Ende der Welt, aber man konnte es von dort aus sehen. Dann wirklich so diese Zone zu verlassen und in die Welt rauszugehen und sich da durchzuschlagen auf eigene Faust, das war schon, da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass ich den Mut aufgebracht habe, das zu machen. Aber ich hätte nicht so viel grübeln sollen. Ich habe zu viel zerdacht. Wir Menschen sind ja alle irgendwie so im Kognitiven, im Kopf, im Denken, im Hirn unterwegs. Hätte ich früher auf mein Herz gehört und ein bisschen früher gelernt, in Energien, Frequenzen und Schwingung zu denken, hätte ich mir einige sparen können. Aber Stefan, hätte ich das dann gekonnt als 13-, 14-Jähriger, hätte ich dann auch wieder den Weg nicht nehmen können, den ich gegangen bin, weil wir ja dann so viele Erfahrungen auch durch die Lappen gegangen wären. Ich hätte ja diese ganzen Erfahrungen nicht machen können. Auch die Extremen. Es waren ja nicht nur extrem negative Erfahrungen, es waren auch extrem positive Erfahrungen, die ich gemacht habe. Bei mir war halt die Schwankungsbreite, die Schwankung sehr breit. Also ja. Von daher habe ich keine, von mir wirst du keine Erfolgsrezepte hören, weil ich glaube, es gibt keine. Das ist ein hoch individueller Prozess und jeder für sich ist absolut so okay, wie er ist, mit seinen Talenten und mit seinem Charakter, mit seiner Persönlichkeit. Es muss doch alles da sein. Dann wird's auch bunter auf unserer Welt. Wäre doch sonst langweilig.
Sehr schön. Es wäre doch sonst langweilig. Damit können wir den Podcast super beenden. Dann sage ich danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Danke für deine Weisheiten, für die vielen Weisheiten, weil du hast ja in jeder Weisheit noch andere Weisheiten verpackt. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ich habe zu danken, Stefan. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.